Hallo Julius, was ist das für ein Ort hier? Wir sind an einem ganz besonderen Ort, um diesen Goodcast heute aufzuzeichnen. Wilhelmstraße 68.
Wir sind im Fraktionsgebäude in der Wilhelmstraße 68. Wir waren erst in der 68 und dann in der 68a.
Wir haben quasi also wir waren erst in der 68a, dann in der 68 und sind in die 68a zurückgebracht worden.
Ja, ich bin raus.
Das ist das Formular B36a, was wir hier brauchen, das Blaue.
Und wir sind hier, weil wir einen sehr besonderen Gast haben für eine sehr besondere Folge.
Genau, wir treffen heute Gregor Gysi. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Politiker, der berühmter ist und bekannter in ganz Deutschland. Der ist besonders
Konrad Adenauer.
Der unter uns weilenden Politikerinnen und Politiker.
Oskar Lafontaine.
Ich habe ja kaum gesagt. Meinst du, Oskar Lafontaine ist bekannter als Gregor Gysi?
Er wollte nur irgendwie ein bisschen Salz in die Wunde reinstreuen.
Okay, also wir treffen ihn. Da sind wir uns aber einig. Oder hast du da auch eine andere Meinung?
Da habe ich keine Meinung. Wir treffen ihn. Er trifft uns.
Er trifft uns, er hat das große Glück, heute Teil des Goodcasts spezial zu sein.
Er hat bei uns angefragt, muss man auch ganz ehrlich sein.
Wir haben oft genug abgesagt, aber nun irgendwann haben wir uns breitschlagen lassen und sind auf das Experiment eingestiegen. Es wird ein Experiment, ich bin total gespannt, wie es läuft. Mal gucken, wir haben uns überlegt, dass wir nicht selber viele Good News mitbringen und ihn bitten, welche vorzustellen, sondern dass er von sich aus erzählt, was er für gute Nachrichten heutzutage in der Welt sieht. Wir werden sehen, ob er die große Politik mitgebracht hat oder das ganz konkrete Problem in der Bundesrepublik.
Exakt. Aber bevor wir da reinstarten, muss ich meine gute Nachricht loswerden.
Okay, tu es, weil sonst
sie hat so einen abgefuckten
kriegst du Nasenbluten.
Das ist so wichtig. Ey, siehst du es, wie es rausläuft?
Wir müssen schauen, der könnte jetzt im Moment reinkommen, also mach schnell.
Nicht, dass er meine gute Nachricht hört. Also in Berlin tritt etwas in Kraft, was ich richtig geil finde. Du hast davon gehört, ist der Reparaturbonus. Der tritt in Kraft am Der tritt in Kraft am 17.09.24.
Buchstabier mal Reparatur, weil ich kann das jetzt manchmal nicht als Berliner, weil du Berlin gesagt hast.
Rap, das wird R-A-P und dann Reparatur.
Also nur A's drin.
Gut. Genau, nur A's drin.
Da wollte ich drauf
hin. Halt dich fest. Du kannst Elektrogeräte reparieren lassen, dann kriegst du die Hälfte des Reparaturpreises, kriegst du erstattet von der Stadt Berlin, vom Land Berlin.
Wer hat der kann?
Ja, ich habe dazu viele Fragen, aber ich finde es deswegen relevant, weil ich glaube, die Folge wird am 17. oder um den 17. rum veröffentlicht. Das heißt, Leute, wenn ihr das hier hört, ab heute könnt ihr eure Handys fallen lassen und dann könnt ihr die auf Kosten der Stadt reparieren lassen.
Die Hälfte der Reparatur wird übernommen.
Die Hälfte der Reparatur. Ich habe aber auch schon gehört, dass es Hackarounds gibt. Du kannst dir auch die ganze Reparatur bezahlen lassen.
Wie?
Das müssen die Leute selber rausfinden. Ich will die Graubereiche nicht ausleuchten.
Ja, aber das ist doch eine gute Nachricht.
Bis zum Wert von 200 Euro. Also die Beteiligung ist maximal 200 Euro, 400 Euro. Ist geil. Bei uns ist gerade der Trockner kaputt. Dreiköpfige Familie.
Ihr habt einen Trockner?
Trockner. Okay, legen wir los.
Let's go. Jetzt kommt er auch gerade. Ich höre die Schritte. Herein.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast mit den Good News. Mit uns am Tisch sitzt Gregor Gysi. Hallo Gregor.
Hallo, ich grüße euch.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Vielleicht erklären wir ganz kurz, was das Format ist von dem, was wir hier tun und warum wir hier sitzen und warum wir dich gefragt haben, ob du das mit uns zusammen machen möchtest. Wir sind angetreten, um gute Nachrichten zu verbreiten. Das heißt, wir sehen, dass es viele unschöne Entwicklungen gibt, dass die Menschen viel mit negativen Nachrichten konfrontiert werden, aber dass die Welt eben auch voll ist mit schönen Nachrichten. Deswegen treffen Christian und ich uns in zweiwöchigem Abstand. Jeder bringt zwei gute Nachrichten mit. In dem Fall hat jeder von uns eine gute Nachricht mitgebracht. Und diese Nachrichten probieren wir Leuten zu präsentieren, um den Glauben an diese Welt nicht zu verlieren.
Gut erklärt. Julius ist normalerweise Sozialunternehmer, versucht also mit wirtschaftlichen Mitteln und Instrumenten Gutes zu erreichen und zu tun. Ich mache politische Bildung, also bin in einem Berufsfeld tätig, was gerade darunter leidet, dass wir glauben, gegen Windmühlen zu kämpfen und nicht genau wissen, wie wir vorgehen, auch mit den Tendenzen, Desinformation, all dem, was passiert. Und deswegen baut uns diese Geschichte auch selbst vor allem auf, die wir hier gemeinsam machen, jetzt seit über einem Jahr.
Gregor, die Leute kennen dich, aber willst du dich vielleicht trotzdem ganz kurz vorstellen, einfach für die, die noch nie von dir gehört haben?
Das ist schwierig. Ich bin ja schon 76 Jahre alt. Welches Lebensjahr möchtest du denn geschildert bekommen?
Aber du könntest probieren, so einen richtigen Zeitraffer einmal das ganze Leben abzuspulen.
Nein, das schaffe ich nicht. Also 1948 wurde ich geboren. Ich habe die Schule besucht, einschließlich der erweiterten Oberschule, wie es in der DDR hieß, und das Abitur gemacht. Zu meiner Zeit meinte aber die Volksbildungsministerin Margot Honecker, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Deshalb mussten wir nebenbei einen Beruf erlernen. Ich erlernte den Beruf des Facharbeiters für Rinderzucht nebenbei. Das war, wenn man so will, mein erster Berufsabschluss. Dann habe ich Jura studiert und das habe ich auch geschafft. Und dann wurde ich Rechtsanwalt. Und meine Eltern waren eher in der Politik und deshalb kam für Politik für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich gemerkt habe, unter welchem Druck
wie hat das funktioniert?
Sie standen. Und das erste Mal, dass ich dann anders darüber nachgedacht habe, war in der Zeit, als man in der DDR plötzlich wirklich was verändern konnte. Das war ja vorher gar nicht möglich. Und da wurde ich dann immer politischer, da wurde ich zu verschiedenen Anlässen eingeladen. Und da ich Anwalt bin, habe ich es ja nur mit Leuten zu tun, die mit Problemen zu mir kommen. Es kommen ja nie glückliche Menschen zu mir. Und deshalb hat mich meine Partei gereizt, als sie am Abgrund stand. Und so wurde ich Vorsitzender der Partei. Es gab auch keinen zweiten Idioten auf der Welt, der das gemacht hätte. Und dann habe ich die ganze Zeit durchstanden. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich strikt ab. Ich selbst fand mich aber netter. Und dann habe ich es geschafft, über viele Auftritte, Gespräche im Bundestag etc., dass eine Mehrheit der Bevölkerung mich akzeptiert. Und dass mir das gelungen ist, darauf bin ich ein bisschen stolz. Und jetzt ist meine Partei gerade wieder in der Krise und ich muss mit daran arbeiten, dass sie herausfindet aus dieser Krise. So, das ist eine kurze Zusammenfassung. Außerdem war ich zweimal verheiratet, habe drei, ich sag mal bei Männern immer circa drei Kinder. Man weiß es nie genau.
Wir haben auch jeweils drei Kinder. Dann können wir uns die Hand reichen.
Das war im Schnelldurchlauf. Danke. Danke dafür. Würdest du ganz generell sagen, dass die Welt gut oder schlecht ist? Die Frage muss ich stellen, einfach wegen dem Rahmen.
Nein, sie ist weder noch. Also es gibt ausgesprochen unangenehme Entwicklungen und Erscheinungen in der Welt, aber es gibt auch positive und ich bin ein Zweckoptimist. Wenn ich der nicht wäre, hätte ich die ganze Zeit auch gar nicht durchgestanden.
Wir machen uns viel Gedanken, nicht nur wir beide, sondern auch in der politischen Bildung mit Blick auf die Welt, was gerade passiert und fragen uns auch manchmal, kann man in so Zeiten auch über gute Nachrichten reden? Sollte man das? Ist es etwas, was einem sonst fehlt, was einem einen Lichtstrahl gibt oder ist es naiv?
Nein, es gibt eine gute Nachricht. Also von Anfang an als Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führte, war ich für wesentlich mehr Diplomatie, Gespräche, der Suche nach Kompromisse und wurde dann immer verschrien, dass ich natürlich völlig falsch liege. Und wir haben ja lauter Militärspezialisten in der Regierung, also Herrn Habeck, Frau Baerbock und andere, die wussten ja, und Frau Strack-Zimmermann, dass die Ukraine sowieso gewinnt. Und der langjährige Chef des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Milley, der sagte von Anfang an, weder Russland noch die Ukraine kann militärisch gewinnen. So, und wenn das stimmt, hätte man viel schneller diesen Weg gehen müssen. Und jetzt plötzlich hat selbst der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, jetzt ist er Botschafter der Ukraine in Brasilien, dafür gesprochen, dass Deutschland immerhin seine diplomatischen Möglichkeiten nutzen muss. Jetzt hat Scholz plötzlich gesagt, wir brauchen eine Friedenskonferenz unter Einschluss Russlands, haben sie jahrelang nicht gesagt, jetzt gesagt, und die Diplomatie muss wieder eine größere Bedeutung bekommen. Das ist natürlich ein bisschen auch dem Wahlkampf geschuldet, das ist daran nicht gut, aber es setzt doch Signale, dass es vielleicht zu einer anderen Politik führt, aber als positive Nachricht. Als kleine positive Nachricht.
Das stimmt tatsächlich.
Um es nicht zu übertreiben.
Ja, also dass du einfach dieser Sinneswandel, dass man auf Diplomatie setzen möchte, wobei ja vorher das Problem bestand, dass man ihn nicht an den Tisch bekommen hat oder dass man gar nicht wusste, setzt er sich hin und ist überhaupt bereit, über Bedingungen zu sprechen.
Ja, das ist mir auch immer gesagt worden und dann habe ich gesagt, das verbietet ja nicht einen Versuch.
Ja.
Also zum Beispiel hätte man ja sagen können, wir liefern vorübergehend keine Waffen mehr an die Ukraine, wenn sie ab 0 Uhr mit einem Waffenstillstand, also eines Tages, mit einem Waffenstillstand einverstanden sind. Sagen wir mal übermorgen 0 Uhr. So, und wenn er dann gesagt hätte, nein, hätte er indirekt gesagt, liefert mal weiter Waffen. Also mit anderen Worten, das hätte ihn unter Druck gesetzt. Warum haben sie ihn nicht Druck gesetzt, ist die Frage. Warum haben sie es gar nicht versucht? Ich glaube, weil die US-Regierung sich gedacht hat, jetzt hat Putin den Fehler begangen, ein völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu starten. Und diesen Fehler nutzen wir, um Russland dauerhaft zu schwächen. Nur das geht nicht auf. Ich kann Ihnen dafür ein Beispiel benennen oder euch dafür ein Beispiel benennen. Ich war 2 Wochen nach Beginn des Krieges eingeladen von der Chefin für Politik der US-Botschaft. Und ich habe sie gefragt, was aus BRICS wird, das heißt dem Wirtschaftsbündnis bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und dann sagte sie zu mir, sie haben in den höchsten Kreisen Washingtons darüber gesprochen, da passiert nichts, weil die Widersprüche zwischen Indien und China viel zu groß sind. Ich hatte meine Zweifel. Wir haben jetzt 42 Anträge auf Aufnahme. Einigen ist schon stattgegeben worden. Das heißt, wir erleben eine neue Völker- und Staatenspaltung auf der Welt nach Beendigung des Kalten Krieges, weil die wollen nicht von den USA dominiert werden, überhaupt von dem Westen wollen sie nicht dominiert werden. Und sie wollen auch eine Währung schaffen, die es mit dem Dollar aufnehmen kann, um ökonomisch etwas anderes zu sagen zu haben. Wichtige Mitglieder dort sind eben China und Russland. Das heißt, die organisieren um sich herum eine neue Staatengemeinschaft. Und wenn die Politikchefin sagt, in höchsten Kreisen wurde darüber gesprochen, das kann nicht passieren, wegen der Widersprüche zwischen Indien und China, sieht man eben, dass sie nicht mehr geopolitisch denken. Also, dass sie sowas ausschließen.
Und das Problem bei uns ist ja oft, dass die Europäische Union vielleicht zu wenig geopolitisch denkt. Ich will aber, da würde ich ganz gerne nachfragen, wer redet mit Putin? Wären es die Ukrainer gewesen? Setzen wir die Ukrainer unter Druck, darüber zu entscheiden, mit Putin zu reden? Weil der Wunsch und der Wille der Ukraine ist ja gewesen, sich zu verteidigen und dann nicht klein beizugeben.
Das ist sehr wichtig. Wenn keiner an die Ukraine Waffen geliefert hätte, würde sie schon nicht mehr existieren.
Genau.
Also mit anderen Worten ist das doch eine Zusammenarbeit. Da muss man sich abstimmen und dann muss man sagen, jetzt müssen wir reden und zwar so und so etc. Und man braucht Vermittler. Vermittler, die auch zugunsten der Ukraine gegenüber Russland agitieren. Dann muss man sich wieder politisch überlegen, gibt es Länder, auf die Russland angewiesen ist? 2. China und Indien. Die brauchen Deutschland nicht mehr, auch Frankreich nicht, auch Großbritannien nicht. Kannst du alles vergessen. Wir haben ja alle Sanktionen beschlossen. Tolles Instrument, hat ja fantastisch gewirkt. Sollte ja der Krieg sofort beendet werden. Die Wirkung ist nicht eingetreten. Übrigens, durch die Sanktionen in China geht es den Uiguren auch nicht besser. Also immer das, was man eigentlich angeblich erreichen will, erreicht man ja gar nicht. Aber da Russland so rohstoffreich ist, hat Russland jetzt den Mittelstand entwickelt. Das heißt, sie stellen diese Produkte selbst her. Wenn wir später mal die Sanktionen aufheben, werden sie sagen, brauchen wir nicht mehr.
Aber welche
Produkte? Aber sie brauchen zwingend Indien und China. Und dann hätten wir versuchen müssen, der ganze Westen, die Regierungen von China und Indien zu gewinnen, dass sie eine Vermittlungsrolle spielen. Und der Zelensky hat mit Xi gesprochen und gesagt, das war ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch. Nicht mal da sind wir eingesprungen und haben das versucht, sondern stattdessen neue Sanktionen gegen China beschlossen, jetzt auch massenhaft Sanktionen gegen indische Unternehmen beschlossen, die sich natürlich bei ihrer Regierung beschweren, sodass wir beide Länder immer näher an Russland herandrücken, anstatt sie zu einer Vermittlerrolle zu bewegen. Ich kann nie garantieren, ob es funktioniert hätte, aber mein Vorwurf ist, dass es nicht einmal versucht wurde.
Jack Sullivan war jetzt gerade auch bei Xi Jinping. Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, der war vor 10 Tagen auch in China. Also es scheint doch aber auch Bemühungen zu geben. Der Papst hat sich für Frieden eingesetzt. Es gibt doch viele, die von Anfang an auch für Frieden gebetet haben und für Frieden sich eingesetzt haben.
Aber die faktischen Verhältnisse sind andere. China wird als Hauptkonkurrent empfunden, was die Weltwirtschaft betrifft. Die haben ja jetzt gerade den afrikanischen Staaten Milliarden Kredite angeboten etc. So, und das ist die erste US-Sicht. Auch bei Trump war das so. Sein Hauptgegner war immer China. Und der Biden ist so ähnlich eigentlich gewesen. Jetzt fahren die Sicherheitsberater hin, weil sie merken und vielleicht anfangen mal dem General Milley zu glauben, dass beide Seiten militärisch nicht siegen können, dass das alles viel zu teuer ist, dass die Zerstörung zunehmen, die Toten nehmen zu, die Verletzten nehmen zu und man braucht doch eine andere Lösung als die, dass Russland immer neue Waffen herstellt, wir immer neue Waffen liefern und naja, dann kommen eben nochmal 20.000 Tote, nochmal 30.000 Tote. Ich habe immer gefragt, wie lange wollen Sie denn den Krieg? Noch 10 Jahre, noch 20 Jahre, noch 30 Jahre? Das kann doch nicht die Lösung sein. Also muss man doch mal anfangen, über andere Dinge nachzudenken. Und man erreicht nie alles in der Politik, was man erreichen will. Aber wenn man es nicht mehr versucht, kann man hinterher, hat man eigentlich keine Entschuldigung, weil man es nicht versucht hat. So, und es gibt Staaten, die was versucht haben, wie Brasilien und Südafrika, die haben natürlich nicht genügend Einfluss, aber kein einziger NATO-Staat hat etwas versucht.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Steckt da nicht auch ein bisschen drin, dass wir jetzt doch aber zum Beispiel besser auf Polen und auf Balten hören? Die, glaube ich, wären nicht so ganz ihrer Meinung, dass es nur die USA sind, die sich gegen Russland zur Wehr setzen.
Die sind gänzlich anderer Meinung. Und die hätten ja auch nichts dagegen, dass man Russland noch viel stärker heranzieht, etc. Die haben natürlich ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Erfahrungen. In Wirklichkeit ist es anders. In Wirklichkeit ist es so, dass Putin insofern imperialistisch denkt, weil er dem Westen klar machen will, er ist für die ehemaligen Sowjetrepubliken zuständiger als der Westen. Das will der Westen nicht akzeptieren und die Staaten, die es betrifft, auch nicht. Nee,
die vor allem
mit drei Staaten hat er sich abgefunden. Estland, Lettland, Litauen. Die sind für ihn weg, aber nicht der Rest. Also bei Georgien sieht er das nicht ein, bei Armenien sieht er das nicht ein, bei Aserbaidschan nicht, bei Belarus nicht, bei Moldawien nicht, etc. Und bei der Ukraine nicht. Das ist wirklich ein gewaltiges Problem.
Bei der DDR hat das auch eingesehen mittlerweile. Bei der DDR hat das hoffentlich eingesehen, dass das nicht mehr seine Einflusssphäre ist. Gibt es ja auch manchmal Fernsehinterviews.
Sehr witzig, die Bemerkung. Ja, wir können ja die DDR wieder aufbauen, wenn das Ihre Vorstellung
Nein,
ist. Aber ich nehme daran nicht teil.
Es gehört ja zu diesem Einflussbereich dazu.
Das ist
dazu.
Quatsch. Das weiß er doch, dass die DDR war doch schon längst weg, als er Präsident wurde und war schon beteiligt.
Aber warum akzeptiert das im Baltikum?
NATO-Staat des Bundesrepublik Deutschland. Nee, erzählen Sie nicht solchen Unsinn. Ich will auf was anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass dieses imperiale Denken, das muss man tatsächlich überwinden. Dazu braucht man auch wieder China und Indien, weil das die einzigen sind, bei denen er Zugeständnisse machen muss. Vielleicht noch bei den USA, aber bei den anderen nicht. Und das ist mir wichtig, dass er dazu Zugeständnissen gezwungen wird und die Souveränität dieser Staaten endlich anerkannt, was er ja nicht will, nicht nie wollte. So, und das Problem ist, dass es zwei Regierungen gab, die sofort wussten, als Nord Stream 2 gesprengt wurde, wer es war. Die polnische und die ukrainische Regierung. Und beide wussten sofort, dass es Russland war. Nun stellt sich aber heraus, es war gar nicht Russland. Es war wahrscheinlich die Ukraine. Und wenn man so schnell weiß, dass es die anderen waren, das löst bei polizeilichen Ermittlungen immer einen Verdacht aus. Und zwar gegen beide. Denn jetzt gab es einen europäischen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Terroristen dieser Art. Und die Polen haben gesagt, sie haben kein sonderliches Interesse, den Haftbefehl zu realisieren. Haben sie auch nicht gemacht. Und die Ukrainer haben in einem Diplomatenfahrzeug ihn rausfahren lassen in die Ukraine. Und Präsident Zelensky hatte vor längerer Zeit erklärt, dass er nie was davon gehört hat. Dann würde er ihn ja nicht schützen. Wenn er ihn aber schützt, sieht das wieder anders. Das ist wie bei Putin, der plötzlich den Mörder begrüßt, der hier verurteilt worden ist und damit sozusagen indirekt ja erklärt, dass das ein Mann von ihm ist. Auch abenteuerlich.
Aber der Unterschied zwischen Zelensky und Putin ist ja, dass der eine den anderen angegriffen hat. Und das haben Sie auch gesagt, völkerrechtswidrig. So diesen. Wie erklärt man sich dann die Einstellung in den Staaten der ehemaligen Einflusssphäre? Und da meine ich, das mit der DDR meinte ich nicht, dass die als Staat in irgendeiner Form noch da ist. Aber ich kann mir immer nicht erklären, dass ja auch in Ungarn oder auch in der ehemaligen DDR Menschen leben, die eher Verständnis für Russland haben als für die Ukraine. Gibt es dafür eine Erklärung? Ich kann es einfach nicht verstehen.
Klar, wir sind ja anders aufgewachsen. Zunächst wurden die Russen, als ich ein Kind war, genauso abgelehnt in Ost und West gleichermaßen. Schon wegen der vielen Toten in der Sowjetunion. Dabei waren die Deutschen einmarschiert, ja nicht umgekehrt. Aber auch wegen der Kriegsgefangenen und der Art, wie da viele auch verhungert sind. Und Vergewaltigung, alles was es gab. Das war das Bild. Und dann hat sich das im Laufe der Jahrzehnte geändert. Und zwar hat es sich deshalb geändert, weil die Beziehungen zur Sowjetunion immer enger wurden, immer mehr Menschen reisten dorthin, dann machte man die Jugendweihereisen dorthin, dann gab es diese Trasse der Freundschaft, die Erdöltrasse, wo viele junge Leute gearbeitet haben, dann wurden sie in die russischen Familien eingeladen, die waren natürlich immer sehr gastfreundlich, es wurde viel gegessen, getrunken, gesungen und weiß ich was alles. Sie haben die Sowjetunion anders kennengelernt und die sowjetischen Soldaten in der DDR waren kaserniert. Die konnten gar nichts Schlimmes mehr machen. Und wenn, dann kamen die Offiziere zu Festen oder die Soldaten zu Festen und zu anderen Gelegenheiten. Das heißt, es verbesserte sich. Und dann kam Gorbatschow. Und Gorbatschow war der Durchbruch diesbezüglich. Weil 1953 ist der Volksaufstand gescheitert, weil die sowjetischen Panzer vorfuhren. Und plötzlich wussten die Leute, die sowjetischen Panzer fahren nicht mehr vor, wir haben es nur mit der SED-Führung zu tun. Und den Kampf konnten sie aufnehmen. Und das alles hat ihr Bild von der Sowjetunion geprägt. Und dann war ja Putin auch im Bundestag und der wurde ja auch gefeiert etc. Er hat bloß gesagt, welche schweren Nachteile es gibt. Das hat alles in seiner Rede im Bundestag gesagt und keiner hat reagiert. Das ist auch immer falsch. Also man muss dann Gespräche führen, Verhandlungen führen. Das hat man nicht gemacht, sodass er sich immer isolierter fühlte. Und wie so Leute sind, die so selbstbewusst und machtversessen sind, das nehmen die dann immer übler und übler und finden dann ihren Weg, wie sie wieder sozusagen anders im Licht der Welt dastehen können. Alles furchtbar.
Würdest du sagen, mit Blick auf die deutsche Politik, dass ausreichend gute Nachrichten verteilt werden? Es gibt ja gute Ergebnisse. Glaubst du, dass die ausreichend kommuniziert werden und in dem Maße, wie sie kommuniziert werden könnten?
Nein, natürlich nicht, weil immer wenn du Sanktionen beschließt, bist du auf schlechte Nachrichten angewiesen. Sonst nehmen dir die Leute das ja nicht ab. Also verbreiten sie eher immer schlechte Nachrichten. Ich könnte mal ein Beispiel nennen, das für mich wirklich interessant war. Ich war ja auch in dem Ort Buschta und da wurde mir Folgendes erzählt, dass gar nicht erklärlich ist, dass da 300 Zivilisten getötet worden sind von den russischen Soldaten, denn die ukrainische Armee war schon abgezogen, als sie einzogen. Es gab gar keinen Grund mehr, überhaupt einen Schuss abzugeben. Ah, habe ich gesagt, ja, das ist abenteuerlich und natürlich ein Kriegsverbrechen. 2 Stunden später am selben Ort zeigten sie mir einen Friedhof von Panzern. Da habe ich gesagt, wenn hier nicht gekämpft wurde, wieso gibt es denn so viel zerstörte russische Panzer? Da wurde mir Folgendes erklärt. Bevor die russischen Truppen kamen, kam die Privatarmee. Und die russischen Truppen haben die ukrainischen informiert, dass die Privatarmee kommt.
Wagner, dann damals Wagner, die Söldnertruppen.
Richtig. Okay. Und daraufhin haben sie die Panzer zerstört von den Wagner-Truppen, bis sie die verdrängt hatten. Und dann sind sie abgezogen und dann kamen die russischen. Und dann habe ich gefragt, und wie viele Zivilisten wurden denn von den Wagner-Truppen getötet? Wussten sie nicht. Also dann stelle ich immer fest, es gibt immer Umstände, wenn du dann dort bist, die du erfährst, die man sonst nicht erfährt. Ich, ehrlich gesagt, hätte ich auch gar nicht geglaubt, dass die russischen Truppen die ukrainischen vorher informieren, dass die Wagner-Truppen kommen. Also hätte ich eher für ausgeschlossen gehalten, aber da die in Konkurrenz zueinander waren, selbst im Krieg passieren dann Dinge, mit denen man nicht rechnet, wo man nur den Kopf schütteln kann. Und deshalb habe ich immer gesagt, das muss noch ganz genau ermittelt werden. Natürlich ist Putin auch für die Wagner-Truppen verantwortlich, damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber es macht trotzdem einen Unterschied, es interessiert mich schon, auch wegen der Art der Verantwortlichkeit dafür. Also das war so ein Beispiel, das ich dort erlebe. Aber was ich bewundert habe an den Ukrainerinnen und Ukrainern, kann ich auch sagen, die Ruhe, die Gelassenheit. Och, was wäre bei uns für eine Panik, was wäre bei uns los? Und da saß ich im Zug und der stand 3 Stunden. Nicht eine negative Reaktion. Ich meine, da habe ich wirklich gestaunt, vielleicht könnten wir auch ohne Krieg ein bisschen uns von diesen Eigenschaften annehmen.
Würdest du dir das wünschen, mehr Gelassenheit im Umgang mit schlechten Nachrichten?
Nein, nicht mehr Gelassenheit, sondern erstens nie in Panik zu verfallen. Zweitens immer auch an die Möglichkeit von Missverständnissen zu glauben. Und drittens sich Gedanken machen, was man selber tun kann, um das eine oder andere positiv zu entwickeln. Das ist, finde ich, das Entscheidende. Und dann kann man seinen Beitrag leisten und ist schon wieder mit sich und seinem eigenen Leben zufriedener. Wenn du nur verzweifelt daneben stehst, hast du ja keine Chance.
Ich habe eben gesagt, dass es manchmal frustrierend ist, in der politischen Bildung zu sehen, dass offensichtlich auch junge, nicht nur junge Menschen, extrem wählen und damit auch Demokratie in Gefahr bringen. Und ich finde das, deswegen erkläre ich das zuerst, oft frustrierend, ja, das heißt auch für unsere Arbeit.
Das heißt doch, dass an unserem Schulsystem etwas nicht stimmt.
Möglicherweise. Ich wollte die Frage...
16 Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das war zur Zeit der Postkutschen noch ein gewisser Fortschritt. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das überhaupt nichts zu tun. Das kriegen wir aber nicht geändert. Aber was man geändert bekommen könnte, wäre, dass im Grundgesetz ein Kooperationsverbot hinsichtlich der 16 Schulsysteme besteht. Vielleicht sollten wir daraus ein Kooperationsgebot machen, damit jedes Schulzeugnis aus jedem Bundesland den gleichen Wert hat. Denn die Kinder können ja nicht dafür, wo ihre Eltern nur zufällig in Deutschland leben.
Und das finde ich toll und das bewundere ich, dass Sie gleich eine positive Nachricht haben auf ein großes Problem. Und meine Frage wäre aber eigentlich gewesen, wie schafft man es nicht zu frustrieren? Weil das haben Sie am Anfang gesagt, die Partei Die Linke hat momentan große Probleme und trotzdem wirken Sie nicht so wie jemand, der resigniert.
Ja, das liegt daran, dass ich ein Zweckoptimist bin. Wenn ich das nicht gewesen wäre, so hat mich André Brima bezeichnet, als es 1994 darum ging, dass wir wussten, dass wir keine 5% der Zweitstimmen erreichen, da habe ich den Kampf um die 3 Direktmandate eröffnet. Das spielt ja bis dahin noch gar keine Rolle in der Bundesrepublik, stand zwar im Gesetz. Und dann schrieb er, keiner außer dem ewigen Zweckoptimisten Gregor Gysi glaubte daran, dass wir die 3 Direktmandate erreichen können. Ja, wenn ich es nicht geglaubt hätte, hätte ich auch nicht kämpfen können. Also das hat auch einen Sinn, dass ich dann ein Zweckoptimist bin. Und wir haben dann sogar 4 Direktmandate erreicht und zogen einen in den Bundestag, wo alle wirklich gestaunt haben. Deshalb haben wir jetzt SPD, Grüne und FDP die 3 Direktmandatsregelung abgeschafft, die aber dank unseres Prozesses das Bundesverfassungsgericht wieder eingeführt hat, mit etwas, was sehr selten ist, in einem juristischen Sinne selten ist, mit einer Maßgabe. Eine Maßgabe ist deshalb etwas Besonderes, weil sie sofort geltendes Recht. Aber ist das Gesetz gar nicht zu ändern. Die 3 Direktmandatsregelung gilt. Deshalb hat der Scholz wiederum gesagt, wir müssen ja gar kein neues Wahlrecht beschließen, denn das gilt sowieso. Eigentlich müssten sie es natürlich. Aber das ist wirklich ganz interessant. Und dazu haben sie sich entschlossen, wegen der Kürze der Zeit. Weil sie gesagt haben, die Wahlen sind bald, das läuft schon alles, das gilt eben sofort.
Danke dir bis hierhin für dieses schöne Interview. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Wenn du mal so richtig miese Laune hast, so einen Tag voller schlechter Nachrichten, was machst du, um am Ende trotzdem mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen?
Dann sollte man erstens sich zurückziehen und nicht andere belästigen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man dann nur alleine mit sich sauer ist. Ne? Zweitens darf man dann auch nicht übertrieben, aber einen kippen und dann sollte man sich ins Bett legen und dann wacht man am nächsten Tag wieder anders auf.
Also gute Aufforderung zum Trinken. Ganz am Ende noch.
In Maßen.
In Maßen.
Nur in Maßen. In Maßen.
Danke für das schöne Interview.
Alles Gute wünsche ich euch.
Dankeschön.
Tschüss.
Julius, war eine bisschen andere Folge als die wir sonst haben. Wie hat's dir gefallen?
Ich habe die ganze Zeit dieses Lied im Kopf, auf die nationale Solidarität.
Was ist das für ein Lied?
Genau. Wie hat's mir gefallen?
Auf jeden Fall, was wir gelernt haben, um es ins Positive zu wenden, wie man rhetorisch Fragen beantwortet mit Dingen, die nicht gefragt wurden.
Das habe ich gelernt.
Wie man sehr schnell die Kurve kratzt und zu einem Thema kommt, das muss man aber auch.
Stell mir mal bitte eine Frage.
Zugute halten. Es beschäftigt ihn anscheinend sehr und das ist ja auch natürlich nachvollziehbar, wenn man in politischer Verantwortung ist. Er ist jetzt in der Opposition, okay. Aber dass Politiker sich den Kopf zerbrechen über Fragen von Krieg und Frieden, das war vor gar nicht so vielen Jahren wirklich anders. Wir hatten vor 10, 15 Jahren das größte politische Thema des Sommers, Praxisgebühr 10 Euro. Soll man die einführen oder nicht? Aha. Und heutzutage stehen wir vor Fragen, dass zehntausende Menschen sterben, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, dass viele Menschen sich verunsichert fühlen. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Ich finde es trotzdem interessant zu sehen, wie man die Kurve kriegt. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Julius, was wäre denn eine gute Nachricht zum Beispiel in Berlin zum Thema Elektrogeräte und Reparatur?
Das ist eine interessante Frage. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es gleich anfängt zu regnen, weswegen wir in diesem Gebäude ganz schnell unsere Sachen zusammenpacken sollten, damit wir gehen. Ich habe etwas anderes noch gelernt heute. Manchmal läuft es anders, als du denkst.
Manchmal kommt es anders und häufig, als du denkst.
So, und damit beenden wir diese wunderschöne Folge.
Die uns viel zu denken gibt.
Viel zu denken. Hausaufgaben habe ich auch auf. Ich muss mich besser auf Interviews vorbereiten, von denen ich nicht weiß, wie sie laufen.
Wie willst du dich denn vorbereiten?
Auf alle Eventualitäten vorbereiten.
Du brauchst eins meiner Lieblingswörter, wo ich nicht weiß, ob es das auch in Kurzform gibt. Das heißt Ambiguitätstoleranz.
Ich dachte Reparatur.
Reparaturvorrechtsbescheinigung. Das gutes Gesetz macht Berlin.
Ja, das ist ein Problem mit der volatilen Ambiguitätstoleranz.
Volatil?
Volatil ist es. Tschüss, Christian.
Ade.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.